Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Räuberischer Espresso. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmuz Olakcıoğlu.
Wir sind beide Strafrechtswissenschaftler und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Cineast, Hashtag Leistungserschleichung und Hashtag Hausfriedensbruch. Ja, wir waren ja schon letzte Woche im Kino.
In der Tat.
Und hatten uns unterhalten über dieses asoziale Verhalten, was man Spoilern nennt.
Ganz genau, ja.
Und ja, heute wird es noch besser. Wir werden uns ein wenig mit der Frage beschäftigen, wie das eigentlich ist, wenn man ins Kino geht, ohne zu bezahlen. Ja, ein Kumpel von mir hatte mir das mal erzählt. Er regt sich irgendwie über Streamer auf, weil das ja eine relativ schlechte Qualität ist, die man sich da anguckt. Da soll man doch direkt ins Kino gehen. Und ich so, ja eben, und da bezahlt man ja. Nee, die kontrollieren ja nicht. Und das war sozusagen dann praktisch auch meine Überlegung. Und er hat auch gesagt, und wenn die nicht kontrollieren, sind sie ja selbst schuld. Hast du mir auch so erklärt. Eigenverantwortliche Selbstgefährdung oder so hast du das genannt. Das hat er wirklich so
hat
gesagt.
Hat er wirklich gesagt, ja.
Und ich habe ihm gesagt, nein, also mein Lieber, ich hatte das eigentlich, das war ein ganz anderer Kontext. Das hatte was mit Körperverletzungsdelikten zu tun und Drogenkonsum und nicht irgendwie einfach ins Kino gehen. Und nicht zu bezahlen, ja, also du solltest mal den Leuten da draußen erklären, dass...
Ich finde es auch schön, losgelöst von Idealismus, geht er dann doch lieber ins Kino, einfach weil die Streaming-Qualität so schlecht ist.
Er hat vor allem auch gesagt, die bezahlen mich ja auch nicht dafür, dass ich ihren Film ansehe. Ich habe kurz mal drüber nachgedacht.
Dann kann ich ja morgen auch einkaufen gehen, in Anführungsstrichen, und brauche mir nicht Sorgen machen, weil die bezahlen mich ja auch gar nicht, dass ich ihre Sachen esse.
Genau.
Ja, aber ich glaube, dein Kumpel, Kollege, wer auch immer, hat sich da möglicherweise strafbar gemacht. Und bevor wir da mal einsteigen, die ganzen Vermögensdelikte und so, sollte man da auch eine Norm nicht aus dem Blick verlieren, die man da schon gerne mal aus dem Blick verliert, die da aber auch immer einschlägig ist, und zwar, nein, nicht 753.
Rom schlüpft aus dem Ei.
Auch nicht 333.
Du meinst, ist das Keilerei?
Ja, nein, aber es ist in Wirklichkeit, na, Mustafa, 1, 2, 3.
Hausfriedensbrei.
Nicht ganz, ja. Genau, der Hausfriedensbruch, der, das sollte man nicht vergessen, in der Klausurprüfung dann als leichtestes Delikt in Anführungsstrichen wohl zum Schluss zu prüfen ist. Wir wollen das trotzdem präsent zu Beginn klären, weil die ganz tiefgehenden Probleme, ja, da müssen wir erst ein bisschen warm werden, bis wir dann auf die Vermögensdelikte mit den tiefgehenden Problemen kommen. Ja, macht man sich denn, wenn man ohne Karte ins Kino geht und sich diesen Film anschaut, wegen Hausfriedensbruchs gemäß Paragraf 123 StGB strafbar? Nun ja, wir bräuchten zunächst mal dafür Geschäftsräume, in die der Täter eindringt. Geschäftsräume sind Räume, die zumindest für eine gewisse Dauer einem gewissen Geschäftsbetrieb dienen. Und da gehören Warenhäuser, Ladenlokale, Werkstätten, Diskos, die man ja momentan nicht so betreten kann, aber eben auch Kinos dazu. Also wir haben auf jeden Fall Geschäftsräume.
Ja, und das Eindringen, das wäre das Betreten gegen den Willen des Hausrechtsinhabers. Hätte ich hier eigentlich auch keine Probleme.
Ich würde sagen, der Wille ist zumindest der Wille des Hausrechtsinhabers, dass man seine Geschäftsräume betritt, ist zumindest, was dann die Kinosäle angeht, auf jeden Fall an den vorherigen Erwerb einer Eintrittskarte geknüpft. Wobei man natürlich diesen gesamten Gebäudekomplex erstmal so betreten kann, denn der lädt ja gerade dazu ein, so wie das auch ein Supermarkt tut.
Richtig, also da könnten wir wirklich erstmal auf diese Lehre vom generellen Einverständnis zurückgreifen. Aber du hast es so eben gesagt, wir haben auch eine mögliche Beschränkung auf Einzelräume. Und das kennt man ja auch aus Supermärkten oder größeren Gebäudekomplexen, dass da immer wieder mal Räume sind, auf denen auch so ein Schild draufklebt, hier nur Personal, oder allgemein, wenn ich irgendwie in eine Bäckerei rein will, da steht dann ja auch drin, Hunde müssen leider draußen bleiben. In genau. Diesen Konstellationen ist ja auch solch eine objektive Beschränkung des Einverständnisses möglich. Wir erinnern uns, alle anderen Formen der Beschränkung des Einverständnisses, die etwa auf einen inneren Zahlungswillen oder ähnliches knüpfen würden, bei denen sich sozusagen ja in Anführungsstrichen der böse Wille des Betretenen erst im Nachhinein ergäbe, diese Beschränkung des Einverständnisses, die wäre letztlich unwirksam oder hätte jedenfalls keine dogmatischen Auswirkungen.
Ganz genau. Und wir haben hier zwei Dinge, die gesondert zu betrachten sind. Zum einen, wie Mustafa gerade eben schon gesagt hat, man kann das Einverständnis auf gewisse Räume beschränken und man kann gleichzeitig das Einverständnis an objektive Kriterien knüpfen, wie zum Beispiel den Kauf einer Eintrittskarte. Letztlich wird man daher davon ausgehen können, dass der Kinobetreiber nur damit einverstanden ist, dass der Gast den Saal betritt, wenn er eine Karte vorher gekauft hat, die für diesen Film in diesem Saal zu dieser Uhrzeit gilt. Das wird er entweder in AGB festgehalten haben oder man wird das mit der Verkehrsanschauung allein schon annehmen können. Denn wenn er Eintrittskarten verkauft, dann ergibt sich daraus natürlich, dass er nicht möchte, dass Menschen ohne Eintrittskarte den Kinosaal betreten.
Absolut korrekt. Das betrifft natürlich auch erstmal nur die Konstellation, in der wir überhaupt gar keine Einlasskontrolle haben. Wenn wir nämlich eine Einlasskontrolle haben, dann kann es immer noch so sein, dass im Einzelfall nochmals eine ausdrückliche Erlaubnis bzw. ja ein Einverständnis erteilt wird durch ein Hausrechtsinhaber oder durch einen Hausrechtsberechtigten. Und hier würde es dann nach den soeben beschriebenen Grundsätzen nichts ausmachen, wenn ich mir das Hausrecht erschleiche. Das würde an der Wirksamkeit des Einverständnisses nichts ändern.
Genau. Wenn wir aber unterm Strich dazu kommen, das war eine Konstellation, in der ein strafbares Verhalten vorliegt, dann dürfen wir beim Hausfriedensbruch nach § 123 Absatz 2 eines nicht vergessen, und zwar den Strafantrag.
Absolut.
Ganz genau, es ist ein absolutes Strafantragserfordernis.
Ja, darüber lachen nur Juristen, oder?
Ja, ich denke schon, aber wenigstens die. Ja.
Gut, dann wären wir eigentlich mit dem 123 durch. Ja. Das kann man, finde ich, auch wahrscheinlich in der Klausur relativ sauber durchprüfen. Man muss dann eben auch die Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigen, aber das gilt ja letztlich im Strafrecht bzw. in Jura immer.
Genau.
Wir würden dann letztlich vom Hausfriedensbruch übergehen, das hast du schon angeteasert, auf die Vermögensdelikte.
Genau.
Denn hier würde es ja dann letztlich um eine irgendwie geartete Vermögensschädigung des Kinobetreibers gehen. Und als Anknüpfungspunkte würde ich hier denken, zum einen an den Betrug und dann an den allgemeinen, ja so ein bisschen als Auffangtatbestand fungierenden 265 natürlich A StGB, der Leistungserschleichung.
Und zwar in Variante 4.
Danke, denn das muss man auch genau so zitieren. Ja. Das finde ich gut, dass du das hier jetzt direkt mal so konkretisiert hast. Bleiben wir mal ganz kurz beim 263 Absatz 1 StGB. Es handelt sich ja bekanntermaßen beim Betrug um ein sogenanntes Äußerungs- bzw. Kommunikationsdelikt. Das ist schon präziser. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Täuschungshandlung oder wir können eigentlich nur von einer Täuschungshandlung ausgehen, wenn wir sozusagen als Pendant, als Erfolg, als Zwischenerfolg ein Irrtum haben. Und Irren ist bekanntlich menschlich.
Exakt.
Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Kommunikationspartner. Wenn ich jetzt keine Eintrittskarte habe und ich habe auch keine Einlasskontrolle, ja, und ich betrete diesen Raum, dann habe ich keinen Kommunikationsakt und dementsprechend ist auch niemand da, den ich zum Zeitpunkt des Betretens des Kinosaals täuschen könnte. Wenn ich die Eintrittskarte kaufe, dann habe ich natürlich eine Kommunikation, aber dann habe ich ja auch kein betrugsrelevantes Verhalten.
Genau, aber es hängen ja manchmal auch Kameras in den Kinosälen, so wie an den Tankstellenfällen. Aber da gibt es ja einen entscheidenden Unterschied.
Ja, ich würde meinen, diese Kameras zumindest im Kino nehmen nicht auf, um irgendwie die Eintrittskarten zu kontrollieren. Das werden so allgemeine Überwachungskameras sein. Jedenfalls werden sie sich nicht dazu eignen. Selbst wenn wir eben davon ausgehen würden, käme wohl allenfalls eine Versuchsstrafbarkeit in Betracht, solange nicht festgestellt ist, dass eben diese konkrete Täuschungshandlung festgestellt bzw. von jemandem wahrgenommen wurde. Also so einfach wird es mit dem Betrug nicht. Vielleicht kommt man allerdings mit dem Tatbestand der Leistungserschleichung durch. Es heißt im Absatz 1, wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften, zum Beispiel Betrug, ja, mit schwererer Strafe bedroht ist. Also das zum Beispiel Betrug war natürlich jetzt eine Ergänzung von mir. Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Also das sind mir die Spezialisten hier, einerseits der Gesetzgeber und auch dann rechtstatsächlich, wo ich mich auch frage, Hallo, ich hab's versucht, ja, ich hab's versucht, mir irgendwie die Leistung zu erschleichen. Also nicht mal das habe ich geschafft. Ich habe es nicht mal geschafft, einen Vorfeldtatbestand zu verwirklichen. Klasse. Ja, und dann Absatz 3, 247 und 248a geltend entsprechend. Machen wir mal einfach den Absatz 1. Wir brauchen erstmal eine Veranstaltung.
Genau, wir brauchen im Sinne der Variante 4 eine Veranstaltung. Was ist eine Veranstaltung? Ja, das können wir jetzt irgendwie konkretisieren. Ein Konzert, ein Fußballspiel, naja, abstrakt betrachtet, zeitlich begrenzte und im Ablauf in der Regel geplante Ereignisse, und an denen kann dann zumeist ein begrenzter Personenkreis teilnehmen. Es ist aber auch eine Veranstaltung, wenn es ein uneingeschränkter Personenkreis ist. Also das heißt, wenn man nicht vorher festlegt, wer da alles kommt.
Ja, und Einrichtungen, das sind dann die räumlich abgrenzbaren Personen und Sachgesamtheiten, die als solche einem bestimmten Zweck dienen und daher der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten, Museen, Schwimmbäder, Fitnesscenter.
Boah. Genau, und wir wären hier dann im Bereich von Veranstaltungen, ist auf jeden Fall, wenn in einem Kinosaal ein Film abgespielt wird.
Würde ich absolut auch meinen.
Genau, und jetzt müsste der Täter natürlich diese Leistung, den Filmgenuss, sich erschleichen. Naja, was ist denn erschleichen? Das ist nicht so ganz einfach, denn so einfach eine vertragswidrige, unbefugte Inanspruchnahme der Leistung reicht da jetzt nicht aus. Also ich habe das ja eben schon angedeutet, die Inanspruchnahme der Leistung muss eine besondere Qualifikation haben. Und der Begriff ist ja allein, naja, wenn wir vom Erschleichen sprechen, der verlangt schon was Täuschendes, ne? Also da muss schon ein täuschendes Element enthalten sein, und es muss irgendwie, der Täter muss manipulativ tätig werden. Er muss Kontroll- oder Sicherungsvorkehrungen umgehen oder ausschalten. Und diese Vorkehrungen müssen genau darauf gerichtet sein, dass die unbefugte Nutzung eben nicht stattfindet.
Wenn man das jetzt irgendwie auf den geradezu klassischen Fall, ja, der Beförderungs- und zwar praktisch, sage ich mal, klassischen Fall, also besonders relevanten Fall der Leistungserschleichung anwendet, so müsste man eigentlich zu einem tatbestandslosen Verhalten gelangen. Ich rede nämlich von dem Fall der Beförderungserschleichung.
Ja, also, in der Tat.
Wenn wir einfach mal so in den Zug steigen, ohne ein Ticket zu haben, oder in die U-Bahn oder in den Bus, und wir laufen da irgendwie, ja, von mir aus auch an dem Kontrolleur vorbei, verhalten uns also wie jeder andere auch, umgeben uns, so der Duktus, beziehungsweise ja der Ausdruck in der Rechtsprechung, mit dem Anschein der Ordnungsgemäßheit, so würde das, wenn wir jetzt sagen, naja, wir brauchen ein besonders manipulatives Vorgehen, wir müssen irgendwie etwas umgehen, würde das ja letztlich nicht ausreichen.
Genau, man verhält sich ja wie jeder andere auch. Also dieser Anschein, naja, die Tathandlung ist trotzdem das Gleiche zu tun, nur zumindest nach außen hin.
Ja, und trotzdem wissen wir, dass das klassische Schwarzfahren nach herrschender Meinung, herrschender Auffassung, ja, nach herrschender Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofs als auch des Bundesverfassungsgerichts eine strafbare Leistungserschleichung darstellen soll, nach 265a. Das ist sehr, sehr, ja, hart umkämpft gewesen, und man hat da auch sehr lange darüber gestritten, und es ist auch bis heute nicht ganz akzeptiert worden, auch nicht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Freilich hat das was auch damit zu tun, dass hier dogmatische Streitfragen mit kriminalpolitischen Streitfragen vermengt werden.
Absolut.
Wir können natürlich über den Wortsinn des Erschleichens diskutieren. Ich würde auch losgelöst von den kriminalpolitischen Bedenken tatsächlich meinen, dass diese Dogmatik von diesem Anschein der Ordnungsgemäßheit kaum tragfähig ist. Man kann vielleicht noch folgendes teleologische Argument anbringen. Man könnte sagen, naja, bei bestimmten Modalitäten des 265a, da sind eben auch diese Kontrollen nicht mehr sozial üblich. Das ist ja, oder nicht mehr typisch zumindest.
Kann im Kino durchaus der Fall sein, denn da gibt's ja verschiedene Konstellationen, wie das sein kann. Und da müsste man dann, je nachdem auch, ob man der Rechtsprechung folgt oder nicht, dennoch differenzieren, wie da die Konstellationen sind. Ja, also klassischer Fall jetzt, so kennt man das auch noch von, in Anführungsstrichen, früher, als die Kinosäle und die Kinos noch anders strukturiert waren. Da gab es eine klassische Einlasskontrolle am Kinosaal, und da hat man dann die Karte vorgezeigt und die Karte wurde abgerissen. Und wenn man am richtigen Kinosaal zur richtigen Zeit für den richtigen Film war, dann durfte man reingehen. Wenn man da jetzt also sich den Zugang erschleicht, dann wird man wohl im Rahmen, wenn man dem BGH folgt, eine Leistungserschleichung annehmen können. Also wenn man sich zum Beispiel mit einer Gruppe anderer Leute in den Kinosaal reinschleicht, man ist zu sechst, es sind aber nur 5 Karten vorhanden, man geht da mit, dann wird das wohl den Anschein der Leistungserschleichung haben. Wobei man in diesem Fall vielleicht sogar nochmal über einen Betrug nachdenken könnte, ob man nicht dem Kartenkontrolleur oder der Kartenkontrolleurin suggeriert, wir haben hier alle eine Karte, wir sind nur 5 oder was auch immer, da wird man nochmal drüber nachdenken müssen.
Absolut. Ich meine, sobald man sich der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und auch eben des Bundesgerichtshofs, müsste man eher sagen, anschließt, wird man ja fast immer zu einer Strafbarkeit nach 265a kommen. Also sowohl in den Fällen der klassischen Einlasskontrolle, wo hier eben zusätzlich noch eine Strafbarkeit wegen Betrugs in Betracht käme, schwieriger wird es vielleicht, und dann kommt es auch auf den Streit an, wenn wir eben gar keine Einlasskontrolle haben, wie eben in den U-Bahn-Fällen ohne Drehkreuz oder so.
Genau.
Wir haben hier in der Gegend, hier in Bayern, also hier genauer in Erlangen, in der Metropolregion Nürnberg, einen größeren Kinokomplex. Und dort erfolgt tatsächlich standardmäßig keine Einlasskontrolle mehr. Hier erfolgen nur Stichproben und die Kontrolle erfolgt mittels Sitzsensoren.
Das habe ich vorher noch nie gehört. Also ja. das finde ich spannend.
Also es ist letztlich so, dass man den Kinosaal betritt, mit oder ohne Kinokarte. Und sobald man sich auf den Sessel, sich gemütlich gemacht hat, wird das dann praktisch angezeigt auf so einem Display. Da sitzt man jetzt drauf oder nicht, sodass es dem Kinopersonal ermöglicht wird, abzugleichen, wie viele Karten wurden gekauft, wie viele Leute sitzen gerade im Saal.
Und dann könnt ihr im Einzelfall natürlich nochmal nachschauen, okay, hat sich da jetzt jemand den Zugang unrechtmäßig verschafft oder nicht?
Genau, so sieht es aus. Aber letztlich würde ich, wenn ich den Kinosaal betrete, auch hier wieder mich verhalten wie jeder andere auch. Ja. Ich zeige ja die Karte nicht vor. Das heißt, ich muss es mir nicht wirklich im engen Sinn erschleichen. Aber wenn ich wieder mit dem BGH gehe und sage, ich umgebe mich mit dem Anschein der Ordnungsgemäßheit, so würde das auch hier für eine Strafbarkeit ausreichen. Ich würde das kritisch sehen, ja, jenseits der grundsätzlichen Bedenken, ja, diese extensive Auslegung des Erschleichens auch auf die vierte Variante zu übertragen. Jenseits dessen haben wir ja auch schon die Möglichkeit, hier über den 123 kriminalpolitisch vorzugehen, um wieder zurückzukommen auf das, was wir am Anfang besprochen hatten.
Wir haben noch eine interessante Konstellation, die uns hier aus dem Erlanger Kino, die mir da immer aufgefallen ist, wie würdest du das lösen? Ich frage dich einfach mal. Mhm. Wir haben eine Einlasskontrolle am Eingang, bevor wir in den Bereich kommen, wo mehrere Kinosäle sind. Und man hat auch eine Karte für einen Film und man ist dann aber nach diesem Film bereits in diesem, abgetrennten Bereich, in dem man nur mit Karte kommt und schaut einfach noch den zweiten, dritten, vierten Film.
Ja, dann wird man wohl sagen können, wenn es jetzt wieder in Bezug auf den 123 StGB, wird natürlich auch hier wieder das Einverständnis auf den konkreten Film oder auf den Saal, da das ja vorher bestimmbar ist, beschränkt sein, sodass wir wieder über den 123 jedenfalls hinkommen, wenn ein Strafantrag vorliegt. Und im Hinblick auf 265 werden wir wiederum annehmen können, wenn wir uns der Auffassung des BGH anschließen, zur Strafbarkeit zu gelangen. Und in allen anderen Konstellationen wird man wohl sagen, oder wenn man die Gegenauffassung vertritt, zumindest den 265a zu verneinen. Übrigens in den Fällen der Sitzkontrolle oder des Sitzsensors kann man immer noch zu einem Erschleichen gelangen, wenn man sich einfach auf den Boden setzt.
Wunderbar, ganz genau. Das würde noch gehen. Damit würde ich sagen, ja, lassen wir es dabei bewenden für diese Folge, oder? Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, wir haben viel mitgeteilt, viel besprochen, viel gelacht. Gebt uns gerne Feedback. Ihr findet in den Beschreibungen zu dieser Folge auch wieder die E-Mail-Adresse, an die ihr euch mit Feedback, mit Anregungen, mit Wünschen und allem Möglichen wenden könnt. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt und eine Benachrichtigung bekommt, wenn die nächste Folge kommt. Und die kommt bestimmt. Die kommt bald.
Weil ich zum Friseur muss.
Genau. Das war schon wieder so ein kleiner Spoiler. Mehr dann, wenn die Folge draußen ist. Das war's für heute. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen räuberischen Espresso mit euch. Bis dann.
Bis dann.